Wir wollen beten. Ja, Vater, du gibst des Lebens Fülle und dafür danken wir dir, dass wir aus deinem göttlichen und geistlichen Überfluss leben dürfen. Und dass du uns auch in diesen Tagen wieder aus deiner Fülle gegeben hast. Ich bitte dich, dass du auch in den Tagen, die noch vor uns sind, aus dem Reichtum deiner Gnade uns beschenkst. Du weißt, was jedes Einzelne und jeder Einzelne und jede Einzelne von uns braucht. Und weil du das weißt, gibst du auch so, wie es ein jeder bedarf. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Wir Menschen sehen, was vor Augen ist, du aber siehst das Herz an. Und kennst jedes Herz, auch jede Seele und auch jeden Leib. So segne uns auch heute Morgen und schenke uns ein Wort, das uns trifft. Ein Wort, das nicht leer zurückkommt. Und so wollen wir dich anbeten, Vater, im Namen Jesu dir danken. Für die Gemeinschaft und die Gemeinde, aber auch die Hoffnung und die Zukunft, die vor uns liegt. Anbetung dir, dem Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. So.
Ich grüße euch alle recht herzlich, ihr lieben Brüder. Es ist immer wieder ein Geschenk, wenn wir Gemeinschaft haben dürfen mit unserem erhöhten Herrn und auch untereinander. Das Thema für heute: Leben aus dem Wort und dem Geist. Es waren noch zwei Themen übrig und da habe ich mich fürs Leben entschieden. Ist eigentlich keine schlechte Entscheidung, meint ihr nicht auch, ja? Allerdings werde ich nicht nur die Anfangssituation beschreiben, sondern ich möchte vom Worte Gottes auch dann aufzeigen, wie dieses Leben im göttlichen Wachstumssinne auch zur Vollendung kommt. Und auch mal beleuchten, wie das Leben in Gemeinden ist und schließlich die damit verbundene Zielsetzung. Es ist also eine weite Spanne, aber das mache ich immer gern. Das ist mehr ein Lenkschnitt, als mehr punktuell an einem speziellen Thema zu bleiben. Also das Leben, das der Herr uns schenkt, aus dem Worte Gottes und dem Geist. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Gott immer wieder der Handelnde ist. Er, der erwählt und durch seinen Geist wirkt. Wenn das nicht geschieht, liebe Geschwister und liebe Brüder, dann können wir mit menschlichen Methoden, mit Medien versuchen, was wir wollen. Es wird nicht funktionieren. Ich werde am Schluss nochmal auf zwei Gemeinden in der Offenbarung eingehen und da eine Gegenüberstellung vornehmen, damit deutlich wird, wenn Gott eine offene Tür gibt, dann können wir dieses Leben weiter vermitteln, sonst eben nicht. Es gibt also auch da einige Voraussetzungen. Es ist nicht ohne Voraussetzungen, wenn Gott uns Leben schenkt. Wenngleich die Priorität bei Gott liegt, muss dennoch der Mensch sein Ja zur Erwählung und Berufung geben. Ich bin allerdings der Meinung, dass der Herr wunderbare Mittel und Wege hat, diejenigen, die er ausersehen hat, auch zu einem neuen Leben zu gewinnen. Es heißt in Johannes Kapitel 1, Vers 11 bis 13. Er kam in das Sein und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, also neues Leben zu empfangen. Denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüt noch nach dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das wollen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Liebe Geschwister und liebe Brüder, dass das Gottes souveränes Handeln ist. Durch sein Wort wird der Mensch erweckt, wird er offen. Durch sein Wort im Glauben an Jesus Christus empfängt er dieses neue Leben, gezeugt durch den Geist in einem erneuerten Geist. Wir brauchen also erst einen neuen Geist, dass dann der Geist Gottes in unserem Geist dieses neue Leben wirken kann. Das steht eben auch in Hesekiel Kapitel 36 schon. Wir brauchen ein neues Herz, einen neuen Geist, und das will Gott auch Israel geben, die unter Gesetz nicht zu diesem neuen Leben kamen, bis auf wenige Ausnahmen. Und dann lese ich jetzt noch einen Text, der auch angegeben war, in diesem Programm, das vorlag, und zwar aus Epheser Kapitel 2, von Vers 1 bis 6. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern. Damit wird unsere herrliche Stellung in Christus bezeugt. Wahrscheinlich wird in der nächsten Nummer von Gnade und Herrlichkeit von mir auch ein Artikel erscheinen unter der Thematik Wir in Christus und Christus in uns. Wenn wir diese wunderbare Stellung, die in Christus uns angeboten wird, erkennen, haben wir eine ganz andere Voraussetzung, Basis und Position. Wo das nicht der Fall ist, wird der Mensch immer, und wenn es noch so fromm erscheint, im eigenen Handeln. Und das muss uns deutlich werden. Tod in Vergehungen und Sünden. Wir stehen von Natur aus unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz kann nicht mit menschlichen Mitteln durchbrochen werden. Da muss ein höheres geistliches Gesetz eintreten. Und dafür hat der Herr die Voraussetzung geschaffen. Als Christus am Kreuz starb, sind wir mitgestorben, mitgekreuzigt. Nicht? Du hast ja auch immer wieder, Herbert, auf diese wunderbare Tatsache hingewiesen. Diese Sünden zusammen mit Christus. Aber nicht nur mitgestorben, mitgekreuzt, sondern auch mit auferweckt. Ja, er hat uns schon mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern, in Christus Jesus. Unsere Himmelfahrt ist schon längst geschehen. Nach Kolosser 2, Vers 10 sind wir in ihm dort schon zur Fülle gebracht. Nicht diese Erkenntnis, muss ich sagen, hat also etwas Wunderbares auch für die Praxisbewältigung. Und nur von dort her können wir auch immer wieder diese Lebensquelle, so möchte ich sagen, anzapfen durch sein Wort. Der Zeitlauf dieser Welt führt in den Tod und damit ins Gericht. Und das war auch unser natürlicher Weg. Wir hatten, wie es hier heißt, unseren Verkehr in dieser Welt, in den Lüsten des Fleisches, haben den Willen des Fleisches getan. Von Natur aus Kinder des Zorns. Ja, das müssen wir eigentlich auch immer wieder registrieren, wenn wir die heutige, gegenwärtige Zeit analysieren. Liebe Geschwister, alle Versuche durch Politiker, auch durch hohe Kirchen, Funktionäre und wen man alles aufzählen möchte, hier die Kultur Europa zu verändern, das ist nicht der Weg der Gemeinde. Heraus aus diesem bösen Äon, aus diesem Zeitlauf. Die Gemeinde ist erwählt vor Grundlegung der Welt, um zu sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Dazu hat er uns seine Barmherzigkeit geschenkt. Seine große Liebe hat uns erfasst. Mit sitzen dort. Nach Kolosser 3 ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Eine Stelle, die ich fast in jeder Predigt immer wieder zitiere. Nicht? Wir haben gestern einen Hauskreis gehabt und da ging es um die Frage nach Philipper Kapitel 4, 4 bis 6. Freut euch in dem Herrn alle Wege, aber mal sage ich euch, freut euch. Eure Güte oder Milde lasset kund werden allen Menschen und all eure Sorge werft auf ihn. Ja, wie geht das in der Praxis? Und da sagt ein Bruder, wenn wir von oben gucken, weil wir wissen, wir sind dorthin versetzt, dann werden die Probleme unseres Lebens wesentlich geringer, nicht? Das muss uns aber immer deutlich werden. In der Regel werden die meisten Verkündigungen von einem anderen Ansatz aus den Zuhörern vermittelt. Nämlich immerhin zu Gott. Viel eigene Aktivität, ringen, kämpfen. Es sind eben keine gesetzlich-moralischen Aufforderungen, nicht, die dieses Leben beeinflussen. Nur wenn wir dieses Leben haben, dann muss es allerdings auch in das geistliche Wachstum hineingeführt werden. In diesen Prozess. Ich möchte aber dennoch diesen Anfang von einer anderen Seite her thematisieren. Ich habe es schon angedeutet. In Johannes 3, Vers 16 steht ja dieses wunderbare Wort, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das nehmen wir gern. Aber der Kontext, als der Herr Jesus mit dem Nikodemus sprach, ja, weist auf eine schaurige Situation während der Wüstenwanderung Israels hin. Da geht es um die erhöhte Schlange. Als die Israeliten gegen Gott murrten und die feurigen Schlangen viele an den Rand des Todes brachten, etliche sind da umgekommen, da war das einzige Heilmittel, die erhöhte Schlange, ein Hinweis auf Jesus Christus, der am Kreuz uns erlöst hat von der Macht der Sünde des Todes und Satans, weil er selbst sich in den Rachen der Hölle hineinbegeben hat. Das ist, liebe Geschwister und Brüder, das ist eine solche dramatische Angelegenheit. Da geht es doch um Tod und Leben. Um Satan oder Christus. Um Finsternis oder Licht. Und das kann man nicht so mit fröhlichem Spaß irgendwie in der Verkündigung aufarbeiten. Ich sage das ganz offen. Wir hatten bei uns in der letzten Woche einige Abende, ein führender Mann, auch aus meiner früheren Heimat, der Gemeinschaftsbewegung, ich nenne jetzt keinen Namen, hatte in seinem zweiten Vortrag ein Unterthema, das lautete: Wie langweilig dürfen unsere Gottesdienste sein? Ja. Eine Thematik, nicht? Die Jugend war natürlich begeistert. Ne? Ja, und dann hat er in humorvoller Weise viele Dinge aufgezeigt. Manches war in der Analyse sehr gut. Ne? Er sagte zum Beispiel, naja, wenn in der Kirche die Leute da auf diesen Holzbänken sitzen, so 90 Grad gewinkelt, nicht, und man kriegt nachher Kreuzschmerzen, das ist natürlich auch nicht gerade so ideal. Wir sitzen ja hier noch ein bisschen besser. Das sind da alles Dinge, die kann man mal ansprechen. Ne? Aber ich bin zum Schluss aufgestanden, weil sich keiner gemeldet hat, in diesem Sinne auch mal kritisch zu fragen. Ich sage, geht es denn um Langeweile oder Amüsement? Geht es denn um die Bedürfnisse der Zuhörer primär? Oder was sagt denn Gott dazu? Ich habe die Frage so präzisiert, ist es Geist oder Fleisch? Es war Totenstille da. Er konnte mir natürlich von der Bibel her nicht antworten, meinte nur, naja, ich hätte da so eine bestimmte Kragenweite. So kann man das auch abtun. Aber meine Kragenweite hat ja mit dem Glauben und mit dem Leben nichts zu tun, oder? Sicher gibt es immer subjektive Momente, dessen bin ich mir bewusst. Seht mal, wenn es um Tod oder Leben geht, dann fallen da Entscheidungen in der Krise unseres Lebens. Ist nicht mit Tralitrala zu machen, mit Spaß machen. Da kann nämlich hinterher in diesem entscheidenden Moment keiner mehr zuhören. So ist euch leider durchgekommen. Das sind ganz entscheidende Fragen. Liebe Brüder, ich sage das nicht um der Kritik willen, sondern weil mich das schmerzt. Weil Paulus sagt, am Ende dieses Äons lädt man sich Lehrer auf und Lehren, nach denen die Ohren kitzeln oder Luther hat übersetzt jucken. Ne? Wie hätten sie es denn gern? Nehmen wir nochmal die Situation, wie der Herr Jesus viele Nachfolger hat. Waren sehr viele begeistert, wenn er Zeichen und Wunder tat. Er hat sich aber nicht mit einer großen Schar zufrieden gegeben. Also Zahlen waren bei ihm nicht im Sinne der quantitativen Beurteilung das Entscheidende, sondern es ging um die Qualität. Wer nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat keinen Anteil an mir. Ist mir klar, dass das die Zuhörer nicht verstanden. Hat eine Brücke gebaut. Er hat nur nachher gesagt, die Worte, die ich zu euch rede, ja, sind Geist und Leben. Die Israeliten in dieser Todessituation mussten das erhöhte Zeichen anschauen, dann wurden sie gerettet, dann bekamen sie das biologische Leben wieder. Oder ich zitiere auch nochmal Paulus. Er den herrlichen Siegesruf von Römer 8 einbringen darf, sagt er in Römer 7, Vers 24. Ich, elender Mensch oder elender Ich-Mensch, wer wird mich retten von diesem Todesleib? Wer denn? Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Dann kann er fortfahren in Römer 8. Es gibt kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es sind also zwei Gesetze in unserem Leben wirksam, die diametral entgegengesetzt sind. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Wird noch von Sünde viel geredet? Man spricht von Verfehlungen oder gebraucht psychologische Begriffe. Und Sünde muss Sünde bleiben. Das heißt, Trennung von Gott muss klar artikuliert werden. Nicht, dass die Menschen sterben, registriert man ja. Wer fragt denn aber nach der Ursache des Todes? Die Bibel sagt das eindeutig. Und sind Sie auch im Blick auf Dialoge mit anderen Religionen? Da kann keine Religion von dieser Art der Todesüberwindung reden. Reinkarnation, ein trauriges Bild. Ich kam mit einem Anthroposophen darüber ins Gespräch. Wir waren im Zug zusammen. Ich habe erst mal zugehört. Er hatte also einen Redeeifer an den Tag gelegt. Er wollte mich eins bekehren. Aber dann habe ich ihm zum Schluss gesagt, sehen Sie mal, wenn Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein, dann ist das auch meine lebendige Hoffnung, da mal wiederzukehren, in welcher Form auch immer. Ja, das geht ja so weit, dass man nicht nur die weitere Fauna nimmt, ja, sondern auch die Flora. Ich möchte ja nicht als Salatkopf mal wieder erscheinen. Oder ihr? Nein. Also mal etwas provozierend gesagt, ist doch eine ganz traurige Angelegenheit. Da müssen und dürfen wir Jesus Christus bezeugen, den, der uns erlöst hat, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und nun dürfen wir das Leben in Christus haben, und das ist auch eine Gesetzmäßigkeit, die Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Unter welcher Gesetzmäßigkeit stehen wir? Es gibt im Grunde drei Gesetze, die die ganze Menschheit erfasst. Israel steht, wenn die Betreffenden orthodox sind, noch unter dem mosaischen Gesetz. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Wahrheit aber durch Christus, die Wahrheit und das Leben. Nur die Erwählten stehen unter dem Gesetz des Geistes des Lebens, und der größte Teil, ob sie fromm sind oder nicht religiös oder weniger religiös, ist nicht das Entscheidende, sondern ob hier der Geist Gottes in uns wirkt und dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus uns prägt. Dann haben wir unauflösliches Leben. Nicht der Begriff äonisch kann ja auf verschiedene Zeitalter gedeutet werden. Aber für uns entscheidend ist Neuzeugung, Neugeburt oder 2. Korinther 5, Vers 17 noch deutlicher. Ja, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das ist unsere Position. Und da ist dieses Leben unauflöslich. Ich will nur das Gegenteil nochmal darstellen. Es haben ja im tausendjährigen Friedensreich, ja, alle, die da hineinkommen, die nach dem Nationengericht teilhaben, äonisches Leben. Für diese Zeit haben sie alle das unauflösliche Leben? Nein, das wird ja am Ende deutlich, wenn Satan nach der Bindung von 1000 Jahren wieder freigelassen wird, dann verführt er den größten Teil der Menschen. Ist da eigentlich kaum zu glauben. Ne? Also in dem Zusammenhang sage ich immer wieder, es wird deutlich, dass die besten Verhältnisse nicht einen neuen Menschen machen, dass die Utopie so vieler, wir müssen die Verhältnisse ändern, nicht? Das ist ja auch das Problem bei uns in der Gesellschaft, bei vielen Religionen, das ist das Thema ja des Sozialismus, Kommunismus gewesen. Wo ist der neue Mensch? Und wie viele rebellieren wieder und verlieren damit dieses äonische Leben? Nicht alle. Und wir dürfen das schon haben, das möchte ich eindeutig herausstellen, weil, wie ich sage es nochmal, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus empfangen haben. Und ein Gesetz hat immer etwas im Sinne von Ursache und Wirkung Zwangsläufiges. Im physikalischen Bereich ist es ja deutlich, nicht? Wenn wir nicht unter dem Gesetz der Gravitation hier stünden, dann würden wir wahrscheinlich wie die Astronauten hier herumschweben. Dann wäre eine Aufmerksamkeit nicht gut möglich. Gut, dass wir hier noch eine gewisse Schwerkraft haben. Aber und damit wird deutlich, das höhere Gesetz, nicht, wenn also da Astronauten in so eine Raumkapsel steigen, ja, und diese Schubkraft gewaltiger ist als die Anziehungskraft der Erde, das überwindet ein niederes Gesetz. Und somit ist klar, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat das andere Gesetz unter Kontrolle. Es ist nicht total in dieser Welt, auch bei Gläubigen, außer Kraft gesetzt, ja. Solange wir unter dem Gesetz des Geistes des Lebens stehen, wird dann das Gesetz der Sünde und des Todes überwunden. Das geschieht nicht automatisch, und damit, ihr lieben Brüder, wollen wir auch den Fortgang dieses Lebens betrachten. Ich will also nicht nur bei den Anfangsgründen stehen bleiben, wollte das aber zunächst auch mal so präzisieren. Also der 2. Aspekt: Wie geht es nun im Leben eines neugezeugten, neugeborenen Menschen weiter? Es ist schon erschütternd, dass, so berichtet ja die Bibel, viele einen Anfang machen, leider nicht alle das Ziel erreichen. Israel ist uns zum Vorbild geschrieben, sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 10. Hunderttausende ziehen aus und 2 erreichen das Ziel. Ich will damit nicht sagen, dass das Verhältnis heute so wäre. Das wäre allerdings ein krasses Missverhältnis. Aber klar wird, Paulus ringt bei denen, die neues Leben haben, auch dann um den Fortgang. Epheser Kapitel 4. Die grundlegenden Dienste werden da beschrieben, damit die Heiligen vollendet werden für das Werk des Dienstes, oder besser gesagt zubereitet, für die Auferbauung des Leibes Christi, damit wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zum Maße des vollen Wuchses, der Fülle in Christus. Also eine Anhäufung von Substantiven, nicht, wo es um Fülle, um Wachstum, göttliche Größe, Reife geht. Das ist die Zielsetzung, die der Apostel Paulus immer wieder in den Briefen vertritt. Er ringt darum und er muss sehen, wie viele in den einzelnen Gemeinden das Ziel nicht erkannt haben und auf der Strecke bleiben. Was sagt er den Galatern? Ihr liefet fein, ja. Und wer hat euch nun bezaubert? Das heißt also Verführung. Da gibt es die beiden großen Gefahren im Galaterbrief. Einmal das Gesetz, Rückfall in das Gesetz. Oder dem Fleisch Raum geben. Also das Gesetz ist wohl nicht so die große Gefahr. Es gibt es nur in einzelnen Bewegungen. Ich bekam jetzt zur Prüfung ein Buch von den Sieben-Tags-Adventisten. Hab das nochmal durchgelesen. Da sind so viele Wahrheiten in Bezug auf den Christus drin. Aber das Gesetz letztlich entscheidet vor dem Throne Gottes, ob wir das Gesetz mit dem Sabbat gehalten haben oder nicht. Und was sagt der Paulus im Blick auf Sabbate? Weder Feiertage, noch Sabbate, noch Neumonde sollen uns irgendwie beeinflussen. Dass die Berechnung der Wiederkunft Jesu daneben ging und man das ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas mit allen Tricks wieder in die richtige Richtung zu bringen versucht, das ist eine zweite Sache. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben mit diesen Gefahren zu tun. Ich werde auch auf einige nochmal hinweisen, denn wenn hier der Apostel Paulus die Ermahnung ausspricht, ja, dass wir dann nicht mehr Unmündige sein sollen, die durch allerlei Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern gefestigt, gegründet, gewurzelt sein sollen, dann ist das ein echtes Anliegen. Kleine Kindlein verstehen den Willen Gottes nicht. Und von jeder Lehre, die ihnen eine falsche Heilssicherheit bringt, ja, werden die hin und her geworfen. Wir müssen gegründet werden auf dem Wort, damit der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden wird durch jedes Gelenk der Darreichung. Nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das sind die entscheidenden Momente, die wir bedenken müssen. Im Blick auf den Wind der Lehre heißt es ja dann auch in Vers 14, ja, sie kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Das müssen wir erkennen. Sonst bleiben wir unmündige Kinder, Krüppel. Ist Leben da, aber kein gesundes Wachstum. Und wenn Paulus von Vollkommenheit spricht für die Gemeinde, dann bedeutet diese Vollkommenheit gesund und normal wachsen. Ein kleines Kind ist vollkommen. Alles ist vorhanden. Alle Organe, alles, was dieses Wachstum weiter beeinflussen kann und muss, ist voraussetzungsmäßig da. Gesund und normal wachsen heißt vollkommen sein. Nicht perfekt, noch nicht vollendet. Sind wir geistlich mündig? Reifen wir gemäß des Wortes Gottes? Und da möchte ich nochmal einige Stellen nennen, die mit diesem Leben zusammenhängen. Da heißt es in Römer 5, Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Christus. Also wir dürfen Herrscher sein, Autoritäten, aber nicht im Blick auf andere, sondern auf uns. Im Leben herrschen heißt zunächst mal sich beherrschen, durch den Geist, dass der alte Mensch mit den Lüsten und Begierden im Tode gehalten wird. Das war ja die andere Seite im Kolosserbrief, nicht? Lüste und Begierden Raum geben. Und dann heißt es, wenn wir den alten Menschen, ich würde es so übersetzen, im Tode halten, durch die Kraft des Geistes, dann wachsen wir gesund. Im Leben herrschen. Da gibt es schon ganz eigenartige Vorstellungen auch bei Gläubigen. Ich hatte jetzt ein seelisches Gespräch mit einem Bruder, der mit seinem Schwiegersohn, der auch gläubig ist, pädagogisch, keiner kennt den, deswegen kann ich das nur allgemein sagen, er hatte große Probleme. Kommt von Amerika und er meinte so, es ist fast ein kleiner Busch. Also die amerikanischen Selbstverständnisse sind ein bisschen anders als die deutschen. Ich will damit jetzt nicht politisch werden, ja. Aber die Eltern mussten sich nach dem richten. Angefangen von den Frühstückszeiten zu den Essenszeiten, das war dann meistens um 3 Uhr, ja, bis hin zu dem, was gereicht wird. Ich habe also nur staunen können, was sogenannte gläubige Menschen von den anderen fordern. Und als dann der Schwiegervater sagt, hör mal, ich bin doch kein kleiner Schulbub, ja, mit deinen Schülern kannst du vielleicht so umgehen, da sagt er, doch, so musst du behandelt werden. Also dieses Herrschen ist klar, ja, das ist nicht unter diesem Textwort zu verstehen, sondern dass man den alten Menschen beherrschen darf durch den Heiligen Geist und die Frucht des Geistes entsteht Liebe, Freude, Friede und Geduld und so weiter. Es hat ja die Sünde geherrscht zum Tode und nun soll die Gnade herrschen und das ist das entscheidende Moment. Die Gnade durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Oder Römer 8,13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, dann werdet ihr leben. Das sind also auch Voraussetzungen da, die wir im Glaubensleben beachten sollen. Immer wieder auf den Geist, der uns lenkt, achten. Denn wer ist ein Sohn Gottes? Wer sind Söhne Gottes? Die sich vom Geist leiten lassen, führen lassen. Und dieser Geist ist zart, ist kein Diktator. Er will mit dem Wort uns lenken und leiten und will die Herrlichkeit Gottes uns vermitteln. Und nun nenne ich noch einmal die 4 grundsätzlichen Mittel. Bruder Geier hat da über die Wurzeln der Gemeinde gesprochen, aber ich möchte die mal nennen. Das sind die göttlichen Mittel, damit wir gesund und normal wachsen. Und das erste ist nach Apostelgeschichte 2, Vers 42, die meisten wissen, was da steht, ja, das Wort. Die Lehre der Apostel und in Sonderheit für uns auch die Briefe, feste Speise. Ich erlebe immer wieder auch da, wo ich ständig hingehe, dass immer wieder nur Anfangsgründe gebracht werden und ein geistliches Wachstum kaum möglich ist. Die meisten kennen die Bibel überhaupt nicht. Ich war da in einem Hauskreis auch eingeladen bei uns und dann kamen wir auch auf so einige Fragen der Praxis, auch der Heilsgeschichte, der Prophetie, der Eschatologie, kaum einer hat eine Zukunftsperspektive. Kaum jemand weiß, was irgendwie mal auf uns zukommt. Das ist wichtig, dass wir das Wort als die Lehre haben, damit wir, das Wort Gottes ist unsere Speise, ja, die richtige Nahrung haben. Sicher muss auch Milchspeise denen gegeben werden, die eben noch nicht feste Speise vertragen können. Das ist ja auch schon im natürlichen Leben der Fall. Aber wir brauchen diese Speise zum Wachstum. Und dieses Wort ist ein Licht auf unserem Wege, das wir klar sehen können. Und vor allen Dingen das prophetische Wort, ne, ist wichtig in unserer Zeit, dass wir diese Lampe benutzen, um zu sehen, wo es hingeht. Ich kann also diesem Referenten nicht zustimmen, wenn es darum geht, dass wir in Europa Einfluss gewinnen, damit diese europäische Einheit funktioniert. Das geht doch genau in die andere Richtung. Oder ist jemand anderer Auffassung? Dieses Wort, das prophetische Wort, sicher wollen wir nicht rechnen. Und es hat eben, das ist dann die Gefahr, auch schon viele schwärmerische Zeugnisse gegeben im Blick auf die Wiederkunft Jesu und die Endzeitereignisse. Nüchtern sein, ihn erwartend und dann in der ständigen Haltung leben, unser Herr kann jederzeit kommen. Wort, dann die Gemeinschaft. Und das ist immer etwas Köstliches, wenn wir Gemeinschaft pflegen dürfen. Gemeinschaft in Hauskreisen, in Gemeinden. Wir brauchen den Bruder. Wer isoliert lebt, der wird geistlich nicht wachsen können. Darum sind auch solche Konferenzen mutmachend. Und schließlich das Gebet, eine ganz wichtige Sache. Das wird leider oft vernachlässigt. Wenn Paulus sagt, dass wir alle Zeit im Gebet stehen sollen, dann kann das nur der Geist Gottes werden. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, und nach Römer 8 bewirkt der Heilige Geist eine Gebetshaltung. Selbst wenn wir nachts liegen und ruhen oder irgendwelche anderen Aufgaben wahrnehmen, dieser Geist Gottes will uns immer wieder in die Gemeinschaft mit unserem Herrn bringen, ständig mit ihm rechnen. Nicht? Und das drückt sich dann auch im Gespräch aus. Wir haben daheim eine pflegebedürftige Mutter, und deswegen bin ich oft auch da gebunden, um meiner Frau noch ein bisschen zu helfen. Und da kam eine etwa 90-Jährige, die sie auch für sehr fromm hält. Und dann habe ich immer mal so mitgekriegt, was diese beiden alten Frauen so alles besprochen haben. Wie es damals war. Und dann kennt man jeden im Ort, im Dorf, und wo der verheiratet ist und wie es den Kindern geht. Und dann habe ich mal gefragt, ihr Lieben, na, in dem Alter sollte man doch auch mal Fragen ansprechen, die mit der Zukunftsperspektive zusammen. Und dann sagt ihr auf einmal, oh, das wissen wir doch längst alles, ne? Ha. Ja. Aber Gemeinschaft pflegt sie kaum, nicht? Die andere Frau, ne? Und zwar noch einmal selber ein ähnlicher Fall da, nicht? Wenn unser Herz erfüllt ist, doch von der Liebe Gottes und der Heilsperspektive, sollten wir auch mal darüber sprechen. Nicht? Das ist immer mein Anliegen, das, was unseren Herrn bewegt, auch in unserem Leben zur Sprache kommen zu lassen. Dieses Leben, das der Herr uns schenkt, hat eine solche Qualität, dass dann Paulus sagen kann in Römer 8, Vers 38, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also dieses Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da sind wir nach Römer 8, unverklagbar. Kein Verdammungsurteil mehr. Und in all dem, sagt Paulus, dürfen wir weit überwinden. Was sind das für Perspektiven? Also nicht ebenso durch all die Schwierigkeiten hindurchkommen. In all dem überwinden wir weit. Nicht, weil wir so tüchtige Leute sind, sondern weil der Geist Gottes in uns wirkt und lebt, weil sein Wort Kraft vermittelt, weil Christus in uns lebt. Und nun möchte ich nach der Beschreibung der Grundlage des Lebens und des Fortgangs des Lebens auch noch die Gemeindesituation ansprechen, weil ich von der Gemeinschaft gesprochen habe. Vier Stücke werden in Apostelgeschichte 2, 42 genannt. Ich habe das Mahl des Herrn jetzt nicht angesprochen, aber das ist den meisten bekannt. Das wäre das vierte Mittel. Ich habe angedeutet, dass es in der Offenbarung, in den Sendschreiben, eine Analyse der Gemeindesituation gibt vom erhöhten Herrn. Dass das nach meiner Erkenntnis Typen sind für Endzeitgemeinden, die aus Juden, Israeliten bestehen. Ich denke, das werden viele auch mit entsprechend so sehen und unterstützen. Aber jedes Wort ist ja vielfältig geläutert. Und wir können auch da Allgemeines für das Glaubensleben entdecken. Und das Wunderbare bei unserem Herrn ist, was wir nicht immer praktizieren, ne? Er übt eine Kritik, die nicht destruktiv ist. In der Regel gehen wir ja, das ist noch Natur, so vor, dass wir immer bei dem anderen zunächst das Negative sehen. In der Gefahr stehen wir immer wieder. Und da habe ich mir, noch als ich im Beruf war, immer wieder angewöhnt, weil ich ja Lehrer ausgebildet habe und viele beurteilen musste, angewöhnt, wie es die Bibel macht, erst das Positive zu sehen. Ich hatte auch Ausbilder in meinem Seminar, die sich selber profilieren wollten und immer bei den Referendaren zuerst das Negative aufgezeigt haben. Dann standen sie eine Etage höher. Aber das habe ich, wenn es irgend ging, zu unterbinden versucht. Konstruktive Kritik heißt nicht einfach alles schönreden. Wir haben ja heute eine Tendenz, ja, wir wollen nur das, was uns eint, was uns verbindet, einbringen. Nichts negativ-kritisches. Ist das biblisch? Nein. Wer natürlich Kritik, ich sage es nochmal, um der Kritik willen übt, das ist schlimm. Und ich kenne auch Brüder, die das tun. Wir sollten uns aber am Worte Gottes orientieren. Denn Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Eine Liebe, die alles zudeckt und die Wahrheit nicht mehr einbringt, ja, führt in die Schwärmerei und die Verführung. Allerdings eine Wahrheit ohne Liebe kann hart werden. Und darum gehört beides zusammen. Gerade in den Sendschreiben wird immer wieder vom erhöhten Herrn aus gesagt, ja, ich erkenne das an. Dann kommt aber auch, ich habe wider dich. Und nun ist das Dritte bei dieser Analyse entscheidend. Wie kann denn das Problem gelöst werden? Wie können die Menschen, die hier nicht klar nach dem Worte Gottes laufen, aus dem Irrtum herausgeführt werden und die klare Zielsetzung wieder haben, so wie es Paulus sagt, ich jage nach dem herrlichen Ziel. Da geht es ja um einen Kampfpreis, diesen Stephanus, oder um einen Siegespreis. Es geht nicht nur darum, dass wir soeben errettet werden. Ja, das ist ein Geschenk der Gnade, aber dass wir auch die Zielsetzung ins Auge fassen. Und da ist gerade bei den Sendschreiben Sardes und Laodicea viel Negatives. Sardes zum Beispiel, du hast den Namen, dass du lebst. Das muss eine florierende Gemeinde gewesen sein. Denn wenn die anderen festgestellt haben, da ist was los, ja, der erhöhte Herr sieht das aber anders. Stärke das noch, was auch absterben will. Und in Laodicea, wo alles lau ist, ne? Aber es kommt von Laos, Volksherrschaft, falsche demokratische Verständnisse im Gemeindeleben. Ne? Das ist nicht die Version der Bibel. Du hast den Namen, dass du lebst, du meinst, du bist reich, du hast alles und bist doch arm, blind und bloß. Was sind das für Hinweise unseres erhöhten Herrn? Nicht, das ist eine Kritik der Klarheit und der Wahrheit, aber um das, was sterben will, auch wieder aus der Gefahrenzone herauszuholen, wie bei Israel in der Wüste. Darum zeigt der Herr ja immer wieder auf in allen Sendschreiben, ja? Nämlich, dass die Betreffenden ein Ohr haben sollen, um überhaupt hören zu können. Und wenn der Herr das geöffnete Ohr nicht schenkt, kann der Mensch nicht hören, was Wahrheit ist. Und schließlich heißt es dann, wer überwindet, immer wieder dies, ja, steht allerdings auch da, dass die Betreffenden nicht aus den Gemeinden herausgehen sollen. Obwohl manches sehr, sehr kritisch dort erscheint, ja. Man kann das nicht immer so auf alle Fälle übertragen. Es gibt auch nach 2. Timotheus Kapitel 3 Trennungen, ne? Menschen, die da haben, den Schein der Gottseligkeit, wo alles sehr fromm erscheint, aber die Kraft des Kreuzes wird verleugnet und dann folgt solche Meide. Oder in einem großen Hause gibt es viele Gefäße, ne? Solche zur Ehre Gottes, solche zur Unehre. Die zur Unehre sind irdene Gefäße, tönerne Gefäße. Und dann heißt es auch da, wer sich reinigt davon, ne? Der ist dem Herrn wohlgefällig. Das ist eine Mahnung, nicht? Die müssen wir auch beachten. Seht, da geht es nicht darum, dass wir jetzt alle Konfessionen, Denominationen vereinigen, sondern nur die, die im Geist der Liebe und der Wahrheit vom Herrn geführt werden, die sind eins. Die der Herr erwählt und berufen hat. Denen er durch seinen Geist geoffenbart hat, wer der Vater ist. Wo der Vater und Christus Wohnung gemacht hat. Das sind Voraussetzungen. Da gibt es eine Einheit. Wer die Massen gewinnt, wird wie bei Israel die meisten revolutionierenden Leute mit sich bringen, wenn es ums klare Wort geht. Nur bei Josua und Kaleb, die dem Herrn vertrauten und nicht auf die Enak-Söhne, die Schwierigkeiten und Probleme sahen, da gab es Überwinderleben. Und darf ich noch mal sagen, wie war denn das Verhältnis von falschen zu richtigen Propheten? Kennt ihr das Verhältnis? 1 zu 400. 400 falsche Propheten standen dem Micha gegenüber. Ha, gibt's heute ja nicht. Ne? Bruder Heinemann, was bist du für ein Schwarzseher? Oh, weia. Ich sage nur, was in der Bibel steht, nicht? Und der Micha wurde eingesperrt, ja, weil er dem König nicht eine Siegesbotschaft gebracht hat. Wer Gerichtsbotschaft, Warnbotschaft bringt, ja, der wird nicht auf ein großes Halleluja stoßen. Dessen bin ich mir bewusst, das erlebe ich und erfahre ich und das nehme ich auch von unserem Herrn an. Liebe Geschwister, das ist eine ganz ernste Sache. Ich möchte vor dem Herrn als einer erscheinen, der die Wahrheit des Wortes sagt, der das zweischneidige Schwert benutzt und nicht nur eine Seite des Schwertes. Und das heißt aber auch, ich muss es zunächst selbst bei mir ansetzen, dass geschieden wird in meinem Leben zwischen Geist und Seele. Da ist die Fragestellung, Geist oder Seele? Der Psychikos vernimmt doch nichts vom Geiste Gottes. Eine ernste Sache. Und bei Philadelphia, wie war es da? Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, ich habe es schon angedeutet, und niemand vermag zuzuschließen. Dass es wohl um eine israelitische Linie handelt, hängt mit dem Schlüssel Davids ja zusammen. Es geht um die Königsreichsbotschaft, um die Aufrichtung des Reiches hier auf Erden. Aber dennoch, es ist eine Wahrheit. Und warum hat Philadelphia denn diese offene Tür? Warum? Du hast mein Wort bewahrt. Ja. Du hast Ausharren und Geduld an den Tag gelegt. Das ist etwas. Ich habe das ja diesem Referenten gesagt. Da sagt er, naja, wenn der Herr noch keine offene Tür geschenkt hat, dann müssen wir jedenfalls so lange versuchen, bis sie aufgeht. Liebe Brüder, es geht nicht darum, dass wir phlegmatisch sind und irgendetwas erwarten, was dann ohne uns vom Himmel kommt. Nein, wir sind mit hineingenommen. Aber es geht darum, dass wir die Botschaft der Versöhnung bringen, weil wir Versöhnte sind in Christus. Etliche gewinnen. Ich habe es wohl hier schon mal erwähnt, was Spurgeon seinerzeit auch schon als notvoll empfunden hat. Ja? Er sagt, wir sind nicht dazu da, die Böcke zu belustigen, sondern die Schafe zu weiden. Er hat schon in seiner Zeit ganz große Probleme gehabt. Die Wahrheit der Bibel ist unbequem für den alten Menschen. Für den Neuen, der neues Leben hat, ist es eine Freude. Lust am Gesetz des Herrn, sagt schon David im ersten Psalm. Lust am Gesetz des Herrn. Und dem wird, sagt er sogar, alles gelingen. Nicht im eigenmächtigen Sinne. Habe deine Lust am Herrn. Freude am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt oder wünscht. Ach, was sind das wunderbare Perspektiven, die wir wahrnehmen dürfen. Und damit der letzte Ausblick, wozu dient das alles? Römer 8 ist uns bekannt. Gottes Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder oder Söhne Gottes sind. Der Geist Gottes muss uns das klar machen, in unserem Geist, mit dem Wort. Wenn aber Kinder oder Söhne, ich würde immer wieder lieber Söhne übersetzen, so auch Erben, Erben Gottes mit Erben Christi, wenn wir mit Leiden, dann werden wir mit verherrlicht werden. Das heißt also, wenn wir diesen schmalen Weg des Kreuzes gehen, dann werden wir, wie es Paulus praktiziert hat, einmal mit Erben, mit Herrschen und Regieren. Aber nur, wenn wir hier mit Leiden und Dulden. Und wozu soll das Ganze dienen? Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Nicht auf die unmündigen Kindlein. Sind wir auch nach Johannes in diesem Wachstumsprozess drin. Kindlein, Jünglinge, Väter. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes. Ich wage im Zusammenhang mit diesem Text hier zu sagen, wir dienen dem Herrn am meisten, wenn wir zur Ausreife gelangen. Und auf dem Wege werden wir einmal die ganze Schöpfung zurechtbringen. Also ein viel herrlicheres Ziel und geht viel weiter als alles, was an Evangelisationsmethoden praktiziert werden kann, auch im Sinne eines Erfolgs. Ich bin nicht gegen Evangelisation, ich habe da, wo ich stand und wo ich stehe, immer wieder mitgemacht. Aber es muss eine klare Linie sein. Ich kann nicht bei allem mehr mitmachen. Es werden noch Einzelne herausgerettet, damit die Söhne Gottes einmal geoffenbart werden. Und es heißt auch in Kolosser Kapitel 3, wenn jetzt unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, werden wir mitgeoffenbart werden. Diese herrliche Aufgabe und Zielsetzung haben wir, und das ist alles mit unserem neuen Leben, mit dem Leben der Gemeinde verbunden. Und darum wollte ich doch dieses Ziel auch noch mit hineinbringen. Ich denke, das brauchen wir immer wieder. Ohne klare Zielsetzung können wir den Weg zum Ziel auch nicht beschreiten. Die Basis, die Ausgangsbasis muss klar sein und das Ziel. Und darum fordert ja Paulus in 1. Korinther Kapitel 9 die Gläubigen auf, dass sie in dieser Rennbahn auch laufen. Einer erreicht das Ziel. Darum geht's heute. Wer ist denn der eine? Für mich der Leib des Christus. Ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch auch im Haus gesagt, ja, und mit den vielen anderen, was wird da? Sicher, wir dürfen beten, aber das ist dann Gottes Sache. Warum hat denn der Herr nur den Abraham seiner Zeit aus Ur in Chaldäa herausgerufen? Sicher, der Lot ist mitgegangen und blieb an ihm, wird noch der Gerechte genannt. Wenn ein Mensch aufrichtig irgendwie Gott sucht, ja, dann wird auch Gott da antworten. Und der Herr Jesus ist nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Warum hat er die anderen, die Völker, nicht auch aufgesucht, ne? Das war doch mühsam, als da das kananäische Weib zu ihm kommen wollte, um Heilung der Tochter bat. Weil er im Gesetz und noch in Israel auftragsgemäß blieb. Und wir dürfen jetzt wissen, wenn wir uns zubereiten lassen und das Wort der Versöhnung weitergeben, haben wir die herrlichste Zielsetzung, nämlich dass einmal die ganze Schöpfung fließt, das ganze All durch uns mit zurechtgebracht wird. Voraussetzung, dass wir in diesem Leben gesund und normal wachsen, dass wir hier den Kreuzesweg beschreiten, mit Leiden und Dulden, nicht unser Ich in den Vordergrund rücken, und dann wird der Herr uns mit, wenn er erscheint, ja, in diese Erscheinung des Leibes hineinnehmen. Dieses Sünd ist jetzt schon garantiert, weil es der Herr vollbracht hat, zusammen mit ihm. Eine so herrliche Botschaft. Ich denke, ich bin froh, dass ich eigentlich dieses Leben gewählt habe. Seid ihr auch dankbar über dieses Leben mit diesen Perspektiven? Ja, ich freue mich. Etwas so Wunderbares hat der Herr uns geschenkt. Amen.
Es gibt ein Wort in der Bibel, schreibt Paulus, weil ihr uns lieb geworden seid, hat es uns wohlgefallen, auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Ich darf also von mir sagen, der erste Gedanke unseres Bruders war, aus Gott geboren. Gott hat mit mir angefangen, als ich am 28. Februar 1945 in Kriegsgefangenschaft kam, mit erhobenen Händen dastand, da hat Gott sein Werk gehabt. Und wenn die Kriegsgefangenschaft für die anderen eine verlorene Zeit war, über diese geschimpft haben, dann war es für eine Zeit der Gnade und der Segnung. Durch die Gefangenschaft hat es Gott auch geschenkt, dass er bald nach unserer Entlassung aus der Gefangenschaft zu der ersten Jugendfreizeit von Karl Geier und alle Feller kam, Ostern 47. Dann kam es zur zweiten Jugendfreizeit, die war dann Ende Juli, Anfang August in Plochingen. Wenn man mich nach der ersten Jugendfreizeit gefragt hat, bist du errettet? Keine Frage, das wusste ich. Aber dann kam eine ungeheure Spannung in mein Leben zwischen der ersten und der zweiten Jugendfreizeit. Betrifft also deinen ersten Punkt, aus Gott geboren. Ich weiß nicht, muss mir Gott aufs Herz gelegt haben. Das ging wochenlang. Immer plagte mich die Frage, bist du aus Gott geboren? Ich hatte keine Antwort. Wie weiß man das? Ich will euch mal erzählen, wie einfältig ich bin und war. Ich bin eines Abends spazieren gegangen, da war ein Strauch, ich bin hinter dem Strauch niedergekniet und habe gesagt, lieber Gott, schick doch einen Engel, der braucht nur Ja oder Nein sagen, das genügt mir, mehr braucht er gar nicht sagen. Na, ich bin ohne Engel aufgestanden. Es kam aber die Jugendfreizeit, dann ging ich zu Karl Geier und wollte ihn sprechen. Das war am 31. Juli 1947. Karl Geier, ein erfahrener Seelsorger, der muss gleich erkannt haben, ja, der Wolfgang hat Glauben, aber ihm fehlt etwas. Sein Glaube ist nicht auf das Wort gestellt. Und dann habe ich da eine wunderbare Stunde erlebt, oder was mehr als eine Stunde, dass mein Glaube aufs Wort gestellt wurde. Ich könnte die einzelnen Punkte alle noch erzählen. Ich will nur den einen Punkt nennen, der eben jetzt damit zusammenhängt. Aus Gott geboren, das war ja meine Frage. Da hat Karl Geier mir nicht als erstes erklärt. Erst ging es ganz schön die Halswahrheiten durch. Und dann kam er in 1. Johannes 5, Vers 1. Da steht geschrieben, jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Wolfgang, glaubst du das?
Ja.
Er war nicht zufrieden. Ich glaube, wir haben es dreimal oder viermal gelesen. Und immer kam die entscheidende Frage. Bis dann der innere Zusammenhang ganz klar war, dass dieser Jesus der Geschichtliche, der Christus ist, der von Gott Gesandte. Und als ich dann mal ein Ja sagte, dann war ich ihn gerne entlassen. Da war die Sache erledigt. Aus Gott geboren. 1. Johannes 5, Vers 1. Sollen wir an andere immer wieder weitergeben, dass man nicht auf das Gefühl baut, sondern auf die Schrift. Unser Glaube muss auf die Schrift gegründet sein. Und da war ein anderer Satz von unserem Bruder, Sie kennen die Bibel nicht. Das ist die große Not. Karl Geier hat uns gesagt, lest jeden Tag 3 Kapitel in der Bibel. Wir hatten in der ersten Jugendfreizeit den Philipperbrief und das Buch Ruth. Die haben beide 4 Kapitel. Sagt er, wenn so ein kurzes Buch kommt, dann lest er eben 4 Kapitel. Wenn er es so macht, dann habt er am Ende eines Jahres einmal die Bibel durchgelesen. Seit dem 31. Juli 1947 mache ich das. Ja, und jetzt noch ein bisschen mehr als 3 Kapitel, weil die Bibel so schön ist. Wir haben das Lied gesungen, der durch das Wort gezeuget. Das ist immer der Grund, das Wort. Und dann haben wir weiter gesungen und durch das Wort sich nährt. Das brauchen wir, Geschwister. Ich habe kein Bedenken gegen einen Menschen, der im Worte bleibt. Der wird am Ziel gebracht. Wir haben das von unserem Bruder gehört, von dem Sendschreiben. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Drangsal. Wer das Wort bewahrt, wird durch das Wort bewahrt werden. Möchte Herr uns allen Gnade geben, dass unser Heilsleben auf dem Worte steht. Das ist der Grund. Da braucht man nicht ängstlich sein. Wenn schwere Tage kommen, du brauchst nur deine Bibel aufstehen, so steht's geschrieben und darauf gründest du dich. Wenn der Glaube auf Gefühle gegründet ist, du kommst nicht durch. Kommst nicht durch. Du brauchst das Wort. Und dann durch das Wort genährt. Also das darf ich vielleicht noch sagen. Der Paulus war gerade bekehrt. Damaskus. Bekennt's. Und schon fängt er an zu predigen. Und was predigt er als erstes? Dieser Jesus ist der Christus. Und dann hat er ein anderes Zeugnis. Dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Geschwister, wenn wir diese beiden Zeugnisse bejahen, wer bekennt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wie geht's weiter? Der bleibt in Gott und Gott in ihm. Geschwister, das sind Heilsgrundlagen. Wir müssen im Wort bleiben. Wir wollen beten. Darum wollen wir dir auch jetzt wieder in dieser Stunde danken, gütiger Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir wirklich durch das Wort der Wahrheit gezeugt worden sind zur Erstling deiner ganzen Schöpfung. Darüber preisen wir dich und geben dir die Ehre. Und lieber Vater, wir möchten die Gnade von dir erbitten, wir möchten bleiben in deinem Wort und möchten so bleiben in dir. Wir danken dir, dass wir diesen Reichtum von dir geschenkt bekommen haben. Danken auch für diese Tage, die wir jetzt haben dürfen, mit dieser gegenseitigen Ermunterung, mit dieser Freude in dir. Wir beten dich an. Amen.
Amen.
Wir wollen noch ein kurzes Lied singen. Lied Nummer 61 im blauen Liederbuch. 3 Strophen sind's.